Heute mit Ferry Heilemann von Freight Hub, Boris Wasmuth von GameDuel und David Wortmann von DWR Eco. Alle drei sind Teil des Gründerteams der Initiative Leaders for Climate Action.
Wir wollen die deutsche Digitalwirtschaft vereinen und gemeinsam auf die Politik einwirken, um der Politik zu signalisieren, hey, auch Leute aus der Wirtschaft, ja, in diesem Fall vielleicht primär aus der Digitalwirtschaft, wollen jetzt aktive und sinnvolle Klimapolitik, nämlich einen Preis für CO2, und wir müssen da jetzt aktiv werden und können nicht mehr ewig rumreden.
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Diese Woche geht's vorab kurz in den Schwarzwald. Dort sitzt Cevdesk, eine junge Firma, 70 Mitarbeiter, vor allen Dingen über 80.000 Kunden schon. Und was machen die Kollegen von Cevdesk, übrigens mit V geschrieben, sevdesk.de? Die Kollegen bieten eine digitale Buchhaltungssoftware, insbesondere für Selbstständige, Freiberufler oder Startups. Es geht dabei darum, dass man seine laufende Buchhaltung bequem von überall aus erledigen kann mit Cevdesk. Dazu gehören dann auch so Themen wie automatische Belegerfassung, schnelle Angebots- und Rechnungserstellung, automatische Umsatzsteuervoranmeldung, integriertes Online-Banking, Schnittstellen zur Steuerberatung und zum Finanzamt, eine Echtzeit-Steuerschätzung. All das bietet Cevdesk. Wer es ausprobieren möchte, es gibt eine Rabattaktion, 100% Rabatt auf Cevdesk für die ersten 3 Monate unter cevdesk.de/omr. Also gebt den Kollegen eine Chance. Wenn ihr eine junge Firma habt oder ein Freiberufler seid, testet Cevdesk. Diese Woche ungewöhnlicher Podcast, 3 Gäste, und wir sprechen über Klimawandel. Warum ist das so? Ich ganz persönlich bin seit 2-3 Jahren da zunehmend besorgt und mit beschäftigt, seit die Sommer hier in Deutschland so heiß sind. Bisschen vielleicht der falsche Anlass, aber trotzdem, dann fängt man ja an, darüber nachzudenken und das jeden Tag sozusagen neu zu erleben. Dann beobachtet man die Welt und denkt, okay, da muss irgendwas passieren, so kann es irgendwie nicht weitergehen. Die ganzen Medien sind auch voll davon. Und als dann, wie vor kurzem, mich jemand anschrieb und sagte, Mensch, hier, da gibt es eine Initiative in Berlin, die suchen verschiedenste Digitalunternehmer zusammen und wollen da ein bisschen was tun, da war ich sofort interessiert, habe mir das dann angeschaut, habe dann selber gesagt, Mensch, okay, da mache ich mit. Und als dann die Kollegen vor kurzem in die Öffentlichkeit gegangen sind, habe ich mir natürlich auch aus der Ferne sehr gut angeschaut und okay, müssen wir einfach drüber sprechen, was da gemacht wird. Fast alle oder sehr, sehr viele der führenden Köpfe der Berliner Szene sind da entweder direkt involviert oder wohl sehr nah dran an dem Projekt. Das liegt doch daran, dass die Gründer super vernetzt sind in Berlin und da wirklich starkes Netzwerk und Lobby sozusagen aufgebaut haben für das Thema. Und ich glaube, das kann so falsch nicht sein. Natürlich ist immer die Frage, welche sind die richtigen Mittel? Erstmal geht es darum, dass man sich selber persönlich und mit seiner Firma engagiert und bestimmte Auflagen einhält. Und dann hat man vielleicht eine höhere Glaubwürdigkeit und Kraft, die verschiedenen Botschaften, die die Kollegen loswerden wollen, auf die Politik oder in die Politik abzusenden. Dabei geht es in dem Falle von den Leaders for Climate Action gar nicht so sehr um ganz eigene verrückte Thesen, sondern sie sagen eigentlich, wir wollen die Hinweise, die Wirtschaftsweisen für die deutsche Politik erarbeitet haben, die wollen sie gerne umgesetzt wissen oder angegangen wissen. Und das klingt ja erstmal sehr vernünftig. Ich bin da jetzt nicht in allen letzten Details drin, wie man nun das Klimathema angehen kann. Das ist ja nun auch wirklich sehr, sehr komplex, gerade international. Aber ich finde, das sind jetzt Leute, die haben es einfach mal jetzt angefangen, die machen was, die engagieren sich, die sind in die Öffentlichkeit gegangen, die haben da ein super Netzwerk, eine super Truppe zusammengesucht. Ihr werdet es gleich hören. Und das wollte ich mir einfach mal näher anhören und fand, das ist sehr interessant gewesen und finde es einfach sehr, sehr erfreulich und extrem unterstützenswert, wenn da Leute kommen und sagen, okay, wir tun jetzt mehr als nur irgendwie abends beim Grillen darüber nachdenken, ob wir mehr Fleisch essen sollten oder nicht, sondern die machen was und haben da sehr viel Zeit rein investiert und gehen da mit ihrem Namen und ihrem ganzen Energie neben dem Job raus. Und also ihr werdet es gleich hören, der Ferry Heilemann hat im Hauptjob schon mal vorab Daily Deal gegründet, an Google verkauft, hat den Freight Hub, was glaube ich so 200 Mitarbeiter sind, wird er auch gleich erzählen. Also jemand, der in der deutschen Digitalszene sehr, sehr erfolgreich unterwegs ist und war und schon viel Geld verdient hat, der Boris Wasmuth, GameDuel aufgebaut. Auch da in den letzten Jahren viel Geld verdient. Also keiner hätte es jetzt irgendwie nötig. Alle sind da jetzt keine Berufspolitiker oder Berufsaktivisten. Der David Wortmann möglicherweise noch am allerehesten, aber auch das nicht, sondern er ist halt ist schon seit längerem in dem Themengebiet unterwegs, in der Politik oder in der Beratung. Ihr werdet es gleich alles hören. Dahinter stehen noch viele andere Personen. Ihr könnt sie auf der Website einfach mal nachschauen. Leaders for Climate Action gibt es eine kleine Website. Könnt ihr euch dafür den Newsletter anmelden oder möglicherweise selber mitmachen bei der Initiative. Und ja, am besten, wir hören direkt mal rein. Auf geht's.
Wir sitzen zusammen, gar nicht so sehr, um über eure Firmen zu sprechen, sondern weil ihr vor kurzem an die Öffentlichkeit gegangen seid mit einem neuen Projekt, Leaders for Climate Action.
Ja.
Vielleicht mal ganz kurz vorab. Gerade ihr beiden seid jetzt ja bekanntere Namen in der deutschen Digital- oder Gründerszene. Du hast irgendwie, also Ferry, ich spreche jetzt an, du hast irgendwie Daily Deal mal mit deinem Bruder zusammen gegründet, an Google verkauft für ziemlich viel Geld, bist dann irgendwann auch Partner geworden, glaube ich, bei Early Bird, einem Venture Capital Fonds.
Ja, bin da Venture Partner.
Oder bist
seit 2016,
da,
ja.
Und hast dann jetzt Freight Hub gemacht, eine Logistikplattform, kann man so sagen?
Ja, eine digitale Spedition in Europa seit 3,5 Jahren.
Okay, wie groß ist die Firma
jetzt? Wir sind jetzt circa 200 Mitarbeiter in Deutschland primär, haben aber auch Büros in Portugal und in Asien, haben über 1500 Businesskunden, ist also ein reines B2B-Geschäft gewonnen und bisher etwas über 50 Millionen Funding eingesammelt.
Okay, also schon, sagen wir mal, eine sehr, sehr große Firma für deutsche Startup-Verhältnisse. Wahrscheinlich von der Bewertung her, schätze ich mal, schon im, also ist da ein neunstelligen Bereich unterwegs? Sicherlich, muss halt sein.
Ja. Ja.
Also wenn das Funding irgendwie schon so groß ist, dann ist es also schon noch kein Unicorn, aber möglicherweise auf dem Weg dahin. Oder?
Also ich sag mal, wir wachsen auf jeden Fall zügig und ein Markt, also der Markt, in dem wir uns bewegen, ist gigantisch groß. Wir sprechen über 600 Milliarden Dollar jährlich, der auch noch weiter wächst. Und die Player, die in diesem Markt aktiv sind, es gibt sehr, sehr viele. Allerdings sind die relativ verhaftet in der Vergangenheit. Das heißt, sie haben einen sehr niedrigen Grad an Digitalisierung. Und das war genau die Opportunity, die wir in dem Markt gesehen haben 2015 und warum wir die Firma dann Anfang 2016 gegründet haben.
Um es mal ganz einfach zu sagen, in einem Satz, man kann bei euch Speditionen buchen, finden?
Nein, wir sind selbst digitale Speditionen. Das heißt, wir sind Single Face to the Customer und wir arbeiten wiederum mit Partnern zusammen, mit Ocean Carriern, mit Truckern und so weiter, um Ware, das heißt Paletten und Container, von A nach B global zu bewegen für Businesskunden.
Okay, was heißt, ihr habt selber keine?
Wir haben keine Assets. Wir sind komplett asset-free. Wir haben nur unsere Laptops und unsere Köpfe. Ja.
Also das berühmte Asset-Light-Modell, was ja gerade in vielen Sektoren gut funktioniert, macht ihr jetzt für den B2B-Bereich Logistik?
Genau, korrekt. Wobei das in der B2B-Logistik jetzt nicht untypisch ist. Also die meisten Freight-Forwarder, also Speditionen, sind Asset-Light und vermitteln eben. Nur das Problem ist, historisch hat das funktioniert über Fax, über Telefon, wenn man Glück hat, über E-Mail. Und wir machen es über eine Plattform, die wir proprietär entwickelt haben, die schlussendlich den gesamten Prozess für den Kunden effizienter, transparenter und auch zuverlässiger macht.
Okay, also so viel sozusagen zum Hauptberuf. Boris, Game Duel ist schon 15 Jahre, hast du gesagt, irgendwie am Start. Da gibt es schon 15 Jahre. Was macht die Firma genau?
GameDuel ist ein Entwickler von traditionellen Karten- und Brettspielen. Also wir sind der Spezialist für Spiele wie zum Beispiel wie Skat, Rommé, Mau Mau, Doppelkopf oder aber auch international, wie in Spanisch ist das nationale Kartenspiel, ist Moose heißt das, oder in Frankreich ist Belote. Da sind wir der größte Anbieter von Belote-Spielen auf unserer App, aber auch von der Belote-Spiel auf der Plattform als auch auf der App. Also wir haben Belote.com, ist sozusagen die Brand in Frankreich und wir bieten das auch in England und in USA unsere Plattform an, also haben durchaus auch einen international Footprint.
Und das Modell ist aber, Menschen spielen da gegen, also um Geld zu gewinnen, oder?
Nee, also die Motivation ist von Spielern ist meistens zu spielen erstmal, ne? Und auf unserer Webplattform kann man mit kleinen Eintrittsgeldern spielen und bei den Apps ist einfach normal Virtual Currency. Die Leute können so virtuelle Chips einsetzen, können sie gewinnen und spielen dann, bis die Chips weg sind und haben einfach Spaß gehabt dann. Ne?
Okay. Und die Firma, 120 Mitarbeiter hast du gesagt?
140 Mitarbeiter, 140. In Berlin vor allem. Und kleines Office noch in San Francisco. Aber die meiste Entwicklung wird aus Deutschland aus betrieben und wird dann halt auch mit vielen internationalen Mitarbeitern, Customer Service und so weiter in den ganzen Ländern gemacht.
Aber okay, auch lange Jahre, glaube ich, sehr oder bis heute sehr profitables Geschäft.
Ja, ja, also das Coole ist, wir haben damals im Jahr 2003, als wir das gegründet haben, haben wir geguckt, was gibt's denn sozusagen als Direct Monetization Models, also direkte Business Models, nicht über Werbung. Und das war damals, Werbung wollte kein Mensch machen. Und da haben wir gesagt, wir wollen einen Marktplatz machen, ein direktes Business Model und irgendwie so Consumer Facing. Und haben uns dann haben wir so geguckt, was man da machen könnte. Und diese Spieleplattform, dachten wir, das könnte funktionieren. Und wir waren nach 9 Monaten schon damals profitabel. Das war nicht schlecht, natürlich. Und sind seitdem auch profitabel und wachsen das Geschäft langsam so.
Okay, sagen wir Umsatzgröße?
So um die 20 Millionen.
20 Millionen, okay. Und das Geld kommt dann aber von Menschen, die mitspielen am Ende, ne?
Genau, ja. Es ist mittlerweile ein bisschen Werbung, aber es ist nicht so doll. Ne?
Okay, aber es ist, okay. Und dann, David, du hast schon eine längere Karriere, sagen wir mal, im politischen, ökologischen Bereich. Erzähl mal ein bisschen deinen Background.
Also Ökologie hat mich eigentlich schon immer interessiert. Was mich eigentlich immer genervt hat an diesem ganzen Ökologie-Thema, dass es häufig zu ökig immer war. Und ich habe immer wieder versucht, Lösungen zu finden, die aus der Wirtschaft kommen. Also die wirklich auch Produkte auslösen, die sauber sind, Rahmenbedingungen zu schaffen, für Unternehmen sozusagen mit sauberen Produkten auf den Markt zu kommen, damit am Ende der Konsument dann auch dann die beste Entscheidung auffällen kann. Insofern habe ich angefangen erst in der Politik, habe lange Jahre im Deutschen Bundestag gearbeitet. Da haben wir viele Gesetze erarbeitet, um Unternehmen anzureizen, Solarenergie zu produzieren, Windkraftanlagen zu produzieren. Da haben wir damals dieses sogenannte Erneuerbare Energiengesetz geschaffen, was wirklich einen weltweiten Boom mit ausgelöst hat im Bereich der erneuerbaren Energien. Und bin später dann allerdings dann auch dann in die Wirtschaft gegangen, habe dann lange Jahre für ein amerikanisches Unternehmen First Solar gearbeitet. Wir haben das dann bis zum IPO gebracht habe dann zwischendurch auch mal häufig Unternehmen beraten, zu investieren in diesem Bereich habe jetzt zuletzt 2012 DWR Eco gegründet und so ein bisschen aus der Erkenntnis heraus, dass es eigentlich immer noch zu wenig Beratung gibt, für Unternehmen das regulatorische Umfeld zu verstehen in diesem gesamten Energie-, Mobilität- und Cleantech-Bereich. Aber auf der anderen Seite auch so ein bisschen auch der Politik auch beizubringen und zu zeigen, dass es echt tolle Geschäftsmodelle gibt, um auch diese Klimaagenda weiter voranzubringen. Also es reicht nicht allein, politische Ziele zu setzen, sondern tatsächlich auch unternehmerisch tätig zu sein. Und aus dieser Motivation heraus sind wir inzwischen auch selber dabei, in Startups zu investieren, unterstützen vor allen Dingen auch Akteure in diesem Umfeld. Und deswegen war das auch eine glückliche Fügung, dass wir hier auch zusammengekommen sind, weil wir gesagt haben, man muss auch raus aus dieser, ich sag jetzt mal, Cleantech und grünen Bubble, die es da ja schon durchaus gibt. Das ist ja auch toll, dass es da viele Unternehmen inzwischen gibt. Aber umso interessanter ist es eigentlich, dass auch mehr und mehr Unternehmen, die jetzt erstmal nicht verdächtig sind, der wie eine Game-Duell aus dem Spielebereich kommen, die erstmal nicht verdächtig sind, sich um den Klimaschutz zu kümmern, dass sie sagen, wir wollen was machen. Und so haben wir uns da irgendwie zusammengefunden. Und da können wir ja gleich vielleicht ein bisschen drüber quatschen.
Vielleicht mal, dass man zu verstehen, wie geht sowas los? Weil ich ja, ich glaube, viele sich latent mit dem Gefühl rumtragen, Mensch, da ist irgendwas nicht ganz in Ordnung. Man kriegt das jetzt ja auch überall in Social Media, in klassischen Medien mit und die Welt ist nicht mehr so richtig in Ordnung. Wie ging das bei dir los? Ich meine, man hat das, wenn du jetzt eine Firma hier aufbaust mit Venture Capital Investoren, man aus der Ferne betrachtet, kennt man dich als sehr erfolgreichen Sunny Boy Unternehmer. Wie kam bei dir der Schritt jetzt zu sagen, okay, ich beschäftige mich mit solchen Themen?
Ja, also bei mir war es so, dass ich vor 5 Jahren im Grunde angefangen habe, mal ein bisschen mehr über das Thema Klimawandel etc., CO2, andere Treibhausgase zu lesen, einfach mal einen Wikipedia-Artikel durchgelesen und startete dann im Grunde mit einer New Year's Resolution, die hieß kein Fleisch mehr. Mhm. Habe dann im Grunde meine Ernährung umgestellt, habe mich weiter informiert und habe angefangen zu verstehen, wie groß und wie krass eigentlich dieses Problem ist. Und habe dann sukzessive im Grunde erst im privaten Bereich, ja, das heißt, mein Energieverbrauch, mein Stromprovider und so weiter, angefangen umzustellen, mein Konsumverhalten geändert, bis hin jetzt mittlerweile auch sehr stark zu meinem Reiseverhalten. Also ich fliege privat praktisch noch einmal im Jahr in die USA, weil die Familie meiner Frau dort lebt. Bin aber sonst mittlerweile, habe ich das alles schon sehr stark eingeschränkt, um den eigenen Footprint wirklich radikal zu reduzieren. Und das hat sich im Grunde sukzessive entwickelt, dass ich das auch mehr nicht nur in den Freundeskreis, in die Familie übertragen habe, sondern eben auch mit auf das Geschäft mittlerweile. Das heißt, Freight Hub zum Beispiel, wir sind seit Gründung der Firma klimaneutral. Das heißt nicht, dass wir keinen CO2-Ausstoß haben oder nicht, sage ich mal, nichts ausstoßen, das ist es nicht. Aber wir haben alles optimiert, was wir optimieren können. Again, vom Stromprovider über LED-Beleuchtung, über bestimmte Reiserichtlinien, zum Beispiel keine Inlandsflüge, über recyceltes Papier beim Drucken und so weiter. Wir sind da sehr einfach aufmerksam, was wir tun, wie wir handeln, wie wir konsumieren. Und alles, was wir nicht vermeiden können, offsetten wir. Das heißt, das wird kompensiert über zertifizierte Projekte, an die wir im Grunde Geld spenden, um diese Kompensation zu schaffen.
Ist denn die Firma schon profitabel?
Wie bitte? Nein, die Firma ist nicht profitabel.
Das heißt, am Ende spendet ihr sogar das Geld eurer Investoren, wenn man so will. Ihr habt ja 50 Millionen Funding aufgenommen, das ja zum Wachstum des Geschäfts beitragen soll. Aber einen Teil des Geldes nehmt ihr dann und spendet das oder gibt das aus?
Ja, genau. Also es sind zum Beispiel Solaranlagen, es geht um Renewable Energy und so weiter. Aber es geht, ist korrekt, um Projekte in der dritten Welt. Und ja, Teile unserer Investorengelder spenden wir, um eben auch einen Beitrag, sag ich mal, für die gesamte Gesellschaft zu leisten. Also es ist als Unternehmer natürlich immer leicht zu sagen, ich kann mir das gerade nicht leisten, das geht nicht. Ich habe gerade andere Probleme. Aber ultimativ ist mein Gedanke, dass dieses Problem oder das Thema Klimawandel, es wird Prio 1 werden bei jedem. Es ist nur die Frage, wann realisieren es die Leute?
Okay. Und was war bei dir der Auslöser? Du hast jetzt gerade einen Wikipedia-Artikel mal gelesen. Das klingt jetzt ja so harmlos. Also gab es eine Person, irgendeinen Moment oder irgendein Gespräch? Oder?
Nee, um ehrlich zu sein, war es wirklich so, hat sich so sukzessive über die Zeit im Grunde bei mir wirklich aufgebaut durch Eigenliteratur, durch dein Netzwerk, was ich aufgebaut habe. Einfach angefangen, Leute zu treffen, die in dem Bereich aktiv sind. Und es hat, sage ich mal, meine Aufmerksamkeit immer stärker gebunden.
Und jetzt auch, wenn dann Investoren mitbekommen, da wird Geld für sowas gespendet oder offsettet, wie man sagt, das finden die okay?
Das Gute, das Positive ist, das sind keine gigantischen Summen. Ja, also wenn man jetzt mal überschlagsweise für eine Digitalfirma überlegt, okay, was wird da so produziert, landet man pro Kopf circa bei 3, 4, vielleicht 5 Tonnen CO2 im Jahr.
Ja? Kostet
und eine Tonne zu offzusetten kostet circa 25 Euro. Das heißt, man landet irgendwo bei 100, ja, vielleicht sind es 150 Euro pro Mitarbeiter pro Jahr. Das heißt, das sind wirklich keine gigantischen Summen, über die wir sprechen, wenn man den Rest ein bisschen optimiert hat, womit man schon wirklich auch einen Impact generieren kann.
Okay, und dann nochmal für alle, die es mit dem Offsetten, ich habe es ja gerade versucht, ein bisschen zu erklären, was wird da genau gemacht?
Es gibt verschiedene Organisationen, zum Beispiel Climate Partner oder auch Atmosphere, die schon seit 10, 15 Jahren aktiv sind und die Projekte ins Leben gerufen haben, wie zum Beispiel in Afrika wird sehr viel noch gekocht auf offenem Feuer. Das heißt, da wird einfach ein kleiner Feuerplatz gemacht, Holz angezündet und dann steht da irgendwie ein Topf drauf. Und das ist natürlich höchst ineffizient und auch noch gesundheitsschädlich, weil die Leute den Rauch einatmen. Eins der Projekte zum Beispiel ist eben einen Ofen zu bauen, der 80% des Holzes einspart und damit eben auch weniger CO2 ausstößt. Das heißt, es wird stark reduziert. Das ist wiederum alles zertifiziert.
Okay.
Und wichtig dabei ist eben auch das Thema Zusätzlichkeit. Das heißt, wenn einer sowieso gerade ein Windkraftrad baut, würde das nicht so einem Projekt entsprechen, sondern es muss diese Finanzierung, die dort gegeben wird von diesen Organisationen, muss zusätzliches CO2 vermeiden oder reduzieren.
Und sag mal eine Größenordnung, also was am Ende zahlt deine Firma jetzt? Du hast ja gerade ein bisschen schon andersweise gerechnet. Was zahlt ihr?
Wir sind, wie gesagt, im Moment oder jetzt in diesem Jahr, wir wachsen natürlich stark, sind wir etwas über 200 Leute. Das heißt, man spricht über einen ganz niedrigen fünfstelligen Betrag.
Okay. Und Boris, wie ging es bei dir los?
Das Thema ist ja eigentlich gar nicht neu. Ich erinnere mich zurück, ich habe damals zum ersten Mal so gehört, irgendwie über diese Al Gore-Schiene. Der hat vor über 10 Jahren dieses Buch, Eine unbequeme Wahrheit, hat er rausgebracht und dann habe ich aber auch damals nicht gelesen. Und dann habe ich aber irgendwo im Netz einen Artikel gelesen bei der Vorbereitung für meinen Berlin 2.0 Talk.
Berlin 2.0 ist ein Event, den ihr macht regelmäßig
in Berlin. Genau, ist ein Netzwerkevent in Berlin. Und da stieß ich auf eine Rede von einem Venture Capitalist, ich glaube von Benchmark war das, einer von den Top VCs aus dem Silicon Valley. Und der sprach davon, wie die Welt an die Wand fahren könnte und dass seine Kinder Probleme kriegen. Dachte ich, und da müssen wir ganz viel machen. Und mir war gar nicht bewusst, dass es durchaus auch viele so grüne Venture-Leute gibt. Dachte, Mensch, wenn so ein krasser Finanztyp, ein datengetriebener Mensch, das so bringt, das muss ich mir mal angucken. Und da so kam ich zum ersten Mal da drauf und habe das dann auch bei Berlin 2.0 einfach mal hochgebracht. Da bekam relativ wenig Resonanz. Aber bei mir ist es nicht rausgegangen, das Thema, sondern sagt, nee, das ist super wichtig. Ich habe dann auch mehr gelesen, genau wie Ferry. Und mein Schwiegervater ist Professor für Umweltökonomie. Der hat mir auch noch viel Informationen gegeben. Und so kam das auf der Agenda immer weiter nach oben. Und dachte, es wurde ja auch in den Medien, kam es immer mehr hoch. Und dieses Mosaik an Einzelinformationen hat sich dann irgendwann so verdichtet, dachte, scheiße, da, das ist ein serious topic. Das ist nicht so irgendwie so wie Waldsterben oder so saurer Regen oder so, ne? Das wird immer krasser. Und dann habe ich vor zwei Jahren ungefähr, hat ein Freund von mir, der ist TV-Moderator, der sagte, du, ich treffe in 2 Wochen Al Gore. Da habe ich gesagt, ich komme mit. Da meinte er, wie, du kommst mit? Ja, ich komme mit. Ich weiß nicht wo, ich komme einfach mit. Ich renne hinter dir her und ich will mit dem sprechen. Ne? Und der sagte, alles klar, machen wir. Und dann haben wir uns im Adlon da getroffen und dann kam so ein TV-Team nach dem anderen, kam da irgendwie dran und alle hatten so 2, 3, 4 Minuten. Und dann waren wir irgendwann dran. Ich sage nicht, welcher Sender das war. Aber, und der Al Gore saß in seinem Sessel und stand eigentlich gar nicht auf. Er hat irgendwie Knie- oder Hüftschaden gehabt, seine Westernstiefel an und saß dann in seinem bequemen Sessel und ist gar nicht aufgestanden. Und dann hat mein Freund, der Moderator, hat gesagt, und jetzt möchte ich Ihnen noch kurz Boris Wasmuth vorstellen. Er ist ein Digital-Entrepreneur hier aus Berlin, erfolgreich. Und plötzlich stand er so auf seinem Sessel auf, wirklich mit Schmerzen. Und schüttelte mir ganz fest die Hand und sagte, also auf Englisch so, oh, you're a digital entrepreneur, you guys have to fix it. Ja? Dachte ich, wie meint er das denn jetzt? Weil soll ich jetzt da irgendwelche neuen Technologien, ich komme aus dem Gaming-Bereich, ich weiß nicht, wie ich die Welt retten soll. Und, aber das ist mir nicht aus dem Kopf gegangen und dann viel drüber nachgedacht, dachte ja, die nächste Umwelttechnologie werde ich vielleicht nicht erfinden, ich bin kein Ingenieur, aber ich kann mir vorstellen, was er gemeint hat, ist, dass der Entrepreneurial Mindset, zu sagen, da gibt's ein großes Problem und das müssen wir angehen. Und das ist, dachte ich, okay, das ist bei mir hängen geblieben. Das kann ich vielleicht, weil ich glaube, da bin ich ganz gut. Und nicht nur ich, sondern ich kenne 200 Leute in Berlin, die da auch gut drin sind, genau so Probleme zu lösen. Die wissen, wie das auf modernste Weise geht. Die haben ein super Netzwerk, die haben irgendwie auch die Intelligenz, die Ausbildung und das auch das Kapital, was zu tun. Das war so ein bisschen mein Treiber, dass diese Idee wurde mir implantiert dann und sagte, da muss ich weitermachen. Und dann kam es dann irgendwann später zu dem Punkt, wo wir sagten, jetzt lass uns das machen.
Ja, der Punkt kam dann, als ihr euch kennenlernt oder wie kam der Punkt?
Ja, das war auch wieder so wie das Leben so spielt. Meistens so mehrere Faktoren kamen da zusammen. Das war einmal, machen wir alle 6 Monate so einen kleinen Reisetrip mit so 5, 6, 7 Digitalunternehmern aus Berlin. Da fahren wir ein paar Tage irgendwo hin und machen ein bisschen Sport und unterhalten uns. Und da kam das Thema Klimawandel, kam da immer wieder hoch. Und dann war beim letzten Trip, war dann Ferris Bruder Fabian Heilemann mit dabei und habe gemerkt, er hat wirklich noch auch viel Know-how, was ich nicht wusste zum Thema Klimawandel oder Klimakrise. Und so kam das dann nochmal höher auf der Agenda. Und dann sagt der Mensch, ich kann doch auch bei Berlin ist dann null mal was dazu sagen. Sagte ich, ja, finde ich interessant. Dann habe ich überlegt, nächstes Mal haben wir schon ein Thema, da haben wir Volocopter da und so. Aber ich finde das gut. Und dann bin ich nochmal in mich gegangen und habe dann gesagt, nee, das Thema ist wichtig, das muss ich jetzt machen. Wir klemmen da rein. Sagt, Fabian, wie lange brauchst du? Sagte, ich brauche 15 Minuten. Das waren dann de facto waren 45 Minuten. Aber das war ein super Thema und es hat da eingeschlagen wie eine Bombe. Da saß dann nach 100 Digitalunternehmer in dem Raum und haben gedacht, wow, okay, krass, ich habe es jetzt verstanden. Das war also Druckbetankung von Klima, Kriseninformation pur und auch massiv vorgetragen. Also auch wirklich mit viel Passion vorgetragen. Und das hat, glaube ich, mal diesen Effekt ausgelöst, der ganz anders ist, als wenn ich mal Spiegel Online lese, ach, da brennt es wieder irgendwo. Sondern dass ich mal das wirklich reingeschmiert bekommen habe, ne? So rub it in, wie man also sagt.
Sag mal ein Beispiel oder gib mal so eine kurze Zusammenfassung von ein paar Sätzen oder ein paar Punkten, die ihr da gemacht habt. Oder einer von euch?
Naja, einer der Vergleiche, der mit Sicherheit gerade in Deutschland extrem gewagt ist, den wir aber in der Präsentation gemacht haben, ist, dass Klimawandel im Grunde der Holocaust des 21. Jahrhunderts ist. Wenn man sich anschaut, welche Folgen der Klimawandel und die Erwärmung haben wird und was das für die Menschheit bedeutet, wird das sehr, sehr radikal. Ja? Und das ist, glaube ich, vielen Leuten noch nicht bewusst und das schockt gerade in Deutschland natürlich besonders auf, aber es rüttelt auch wach und es schafft auch Attention. Und ich glaube, genau diese Attention brauchen wir auch. Und das hat dann im Grunde einen Stein ins Rollen gebracht, der schlussendlich im Grunde auch ein Starting Point für diese Initiative dann geworden ist.
Kurzer Hinweis auf einen neuen Partner hier im Podcast. Eine junge Firma, Newsletter to go, heißen die Kollegen, haben 65 Leute und 185.000 Kunden, sagen sie. Ja, Wahnsinn. sind allerdings auch ein bekannter Name im Bereich E-Mail-Marketing und Newslettering, haben eine Software, mit der man das abwickeln kann. Aber sie haben uns gebeten, auf ein anderes Produkt hinzuweisen, und zwar ihre neue Academy, die E-Mail-Marketing oder Newsletter Academy, wo man lernen kann, wie man Adressen aufbaut für Newsletter, wie man Öffnungs- und Klickraten verbessert zum Beispiel oder wie man Conversion-Optimierung im E-Mail-Marketing betreibt. All das kann man an dieser Newsletter-to-go Academy lernen. Es kostet allerdings was, es kostet irgendwie 499 Euro. Man bekommt dann Zugang, einen 8-stündigen Kurs, geballtes E-Mail-Marketing-Wissen. So sagen die Kollegen, ich glaube, man kann sich das einfach mal angucken und reinschauen unter newsletter2go.de/email-marketing-academy. Also nochmal newsletter2go, newsletter2go. .de/email-marketing-academy. Und wer gerade Fragen hat rund um diesen Themenbereich, einfach mal reinschauen.
Und dann habt ihr David sozusagen mit dazu geholt als Experten, als jemand, der noch tiefer verwurzelt ist in dem Bereich, oder wie kam das zustande?
Ja, vielleicht gab es noch so, das war der eine Moment, war diese Reise, dann Berlin 2.0 und dann kurz vorher noch hatte ich den, in Osterurlaub hatte ich den Alexander getroffen und den kenne ich auch schon seit mittlerweile, ich glaube seit Sie kommen ja auch aus Köln, wie ich. Kenne ihn seit knapp 20 Jahren und schätze ihn auch sehr. Und schätze auch seine Intelligenz, seine Erfahrungen sehr. Und dann wollte ich ihn so ein bisschen herausfordern, weil ich überlegte, wie kriegen wir Impact in das Thema? Und jemand wie Alex zum Beispiel hat sehr viel Impact. Und habe ich ihn einfach mal ganz offen gefragt, sag mal, Alex, so, was denkst du denn über dieses Klimathema, über den Klimawandel? Und er hat dann sehr präzise geantwortet. Und das deckte sich eins zu eins in meiner Meinung. So, wir haben hier ein Marktversagen. Man muss da systematisch rangehen. Klar, man kann auch jetzt sagen, ich esse jetzt weniger Fleisch. Und das ist alles auch richtig. Aber der große Hebel, wenn man über Hebelwirkung spricht, über Impact, der ist eigentlich, indem wir das systematisch angehen. Man muss dieses Marktversagen reparieren. Denn wir leben hier in der sozialen Marktwirtschaft zum Glück. Und wir haben ein System. Und idealerweise nutzen wir das System, um diese Kraft für was Neues zu schaffen und zerstören nicht ein altes System, bauen Neues auf. Das will, glaube ich, keiner. Und dann sagte ich, alles klar, Alex, sehe ich genauso. Ja, was machen wir denn jetzt? Und er sagte, ja, da müssen wir eigentlich was machen. So, ja, denke ich auch. Dann machen wir doch was. Dann haben wir gesagt, ja, okay, Handys raus, mal 3-4 Leute kurz wirklich angechattet, WhatsApp. Du, wir sitzen hier gerade. Und ich wusste ja hier von Ferry und Fabian und anderen, dass die heiß auf das Thema sind. Und so ging das dann ruckzuck. Und bei Berlin 2.0 hatten wir, glaube ich, dann haben wir die Leaders for Climate Action Initiative haben wir dann schon präsentiert. Dann hatten wir so knapp 30 Leute vielleicht. Und das kam dann direkt nach Fabians radikalen Vortrag. Kam so, hier übrigens ist die Initiative dazu. Hier ist nicht die Lösung, aber wenn ihr jetzt mitmachen wollt, da ist die eine Tür und da ist die andere Tür. Und dann haben auch ganz viele Leute gesagt, so, ich bin dabei. Und das Spannende war ja, ganz viele Leute wollen. Also die Resonanz und der Wille ist bei ganz vielen Leuten da. Weil wir lesen alle die Zeitung und sagen, Mensch, das ist ja eine verdammte Krise. Aber warum macht denn hier keiner was? Ich will was machen, aber keiner weiß so richtig, was ich tun soll. Und da wollen wir den Leuten helfen. Weil die Leute, wie gesagt, die haben Hebel, die haben eine Menge Möglichkeiten und die wollen auch ihre Firmen CO2-neutral haben. Da gibt es ganz viele Beispiele von Chrono24, dem Stracke riecht mich an, du, wir machen das sowieso geil. Super, dass ich mir, also ganz, ganz viele.
Was müssen Firmen tun, um da mitzumachen?
Also wir haben jetzt erstmal, vielleicht kann der Ferry noch ein bisschen mehr sagen, das ist der Pledge, so nennen wir das. Also Pledge, das Versprechen, das Commitment, was Firmen und Unternehmer mitbringen müssen. Und da haben wir ein ziemlich dezidiertes System ausgearbeitet in der ersten Iterationsstufe. Und da ist, glaube ich, Ferry der Super-Experte.
Ja, also unser Gedanke hat im Grunde zwei Ebenen. Also einerseits, wir wollen die deutsche Digitalwirtschaft vereinen und gemeinsam auf die Politik einwirken, um der Politik zu signalisieren, hey, auch Leute aus der Wirtschaft, ja in diesem Fall vielleicht primär aus der Digitalwirtschaft, wollen jetzt aktive und sinnvolle Klimapolitik, nämlich einen Preis für CO2 und wir müssen da jetzt aktiv werden und können nicht mehr ewig rumreden. Das als ein Aspekt. Das heißt einfach weiteres Gewicht schaffen für sinnvolle Klimapolitik. Und zweitens diese Forderung aber auch unterstützen und backen mit eigener Action. Deswegen auch nicht Leaders for Climate, sondern Leaders for Climate Action. Und Teil dessen, diese Aktion ist im Grunde der Green Pledge. Ja, also unser grünes Versprechen in Anführungszeichen, wo wir einmal auf der privaten Ebene sagen, hey, erstens, ich messe meinen Footprint, ja, ich reduziere mein Verhalten womöglich und ich offsette alles, was ich nicht reduzieren kann, auf der privaten Ebene einerseits. Und Unternehmen, das ist jetzt ein bisschen komplexer, ja, gerade auch bei großen Unternehmen oder die vielleicht auch börsennotiert sind, ein paar tausend Mitarbeiter haben, da kann man nicht von heute auf morgen mal einen Schalter umlegen, selbst wenn man vielleicht CEO ist. Und da haben wir ein Drei-Stufen-Modell entwickelt, wie wir auch die Unternehmen an die Klimaneutralität heranführen können, durch Messen, durch Klimabeauftragte, durch Reduktionsmaßnahmen und schlussendlich eben auch mit durchs Offsetten. Und das ist quasi wichtiger Teil der gesamten Initiative, dass wir sagen, einerseits, wir fordern gegenüber der Politik, ja, weil ohne Politik wird es nicht gehen. Andererseits, wir zeigen aber auch, dass wir jetzt und heute schon Action machen, bereit sind, Dinge aufzugeben, bereit sind, uns zu wandeln, um dieses Ziel zu erreichen.
Also vielleicht, um jetzt mal reinzuspringen, auch wir haben ja nicht nur diesen Green Pledge, sondern wir haben auch natürlich Forderungen an die Politik, weil wir sagen, das ist sehr gut und richtig. Und ich glaube, das ist auch relativ einmalig, dass es einen Teil der Industrie gibt, die sagen, wir machen so eine Art Selbstverpflichtung oder machen schon mal auf den Weg und wollen nicht nur warten auf die Politik. Aber wir sagen auch ganz deutlich, da müssen sich die Rahmenbedingungen ändern, weil natürlich kann nicht jeder Einzelne.
Was ist die Kernforderung?
Die Kernforderung ist der angesprochene CO2-Preis. Also wir wollen letztendlich, dass überall dort, wo es eine CO2-Emission gibt, das gibt es im Transport, im Wärmesektor, in der Industrie, also überall dort, wo eigentlich fossile Energien zum Einsatz kommen, dass das bepreist wird, dass da eine Steuer drauf kommt. Und zwar eine direkte Bepreisung auch, damit A, der Anreiz entsteht, weniger von dieser Energiequelle zu nutzen und auf der anderen Seite natürlich die erneuerbaren Energien wettbewerbsfähig zu machen. Also solche Energieformen, die dann CO2-frei sind. Also wenn ich zum Beispiel zu Hause jetzt die Wahl habe, ich muss mir jetzt irgendwie eine neue Heizung einbauen, dann habe ich die Wahl entweder auf eine Heizölheizung wieder zu setzen, oder vielleicht sogar auch eine Gasheizung zu setzen. Oder ich habe die Wahl, auf eine Wärmepumpe zu setzen, die mit Ökostrom läuft, oder eine Solarthermieanlage oder eine Geothermieanlage beispielsweise. So, und wenn ich dann den CO2-Preis habe, dann macht er natürlich mein Heizöl teurer, aber dafür natürlich im Vergleich dann die erneuerbare Energienquelle auch günstiger. Und das wollen wir, also die Kernforderung ist da, wir wollen einen CO2-Preis. Wir haben uns da auch sehr viel wissenschaftlich auch nochmal extern beraten lassen. Wir haben einen wissenschaftlichen Beirat, der auch durch sehr unterschiedliche Wissenschaftler bestückt ist. Und wir haben uns dann schlussendlich dann gesagt, wir kommen jetzt nicht mit einer eigenen Zahl um die Ecke, sondern wir werden das kommunikativ nach außen unterstützen, was der Rat der Wirtschaftsreisen, der Rat der Wirtschaftsweisen gesagt hat, nämlich 50 Euro die Tonne, und zwar ab sofort, also letztendlich ab Januar 2020, und dann steigernd nach oben bis 130 Euro die Tonne, damit sozusagen jetzt über die 10 Jahre bis 2030 auch genügend Anpassungsmaßnahmen auch da sind. Wenn allerdings festgestellt wird, dass der Preis nicht hoch genug ist, das heißt also keine Lenkungswirksamkeit da ist, dann muss das natürlich das weiter angepasst werden. Dann muss dieser Preis auch höher werden.
Offensichtliche logische erste Nachfrage, wirst du kennen, ist, das trifft ja eher vor allen Dingen die nicht so viel Geld haben, die dann für Reisen oder für jede Art von Energie noch mehr bezahlen müssen, und die hier am Tisch, denen es eh schon ganz gut geht, denen kann es erstmal egal sein, weil das Geld ausreichend da ist, oder?
Ja, also ich glaube, da kann man verschiedene, also sehr relevante Frage auf jeden Fall, weil das ist auch genau deswegen, warum sich die Politik auch sehr schwer tut. Also wir haben das ja in Frankreich gesehen, dass Macron, als er diese CO2-Steuer ja auf Benzin eingeführt hat, Diesel eingeführt hat, dann gab es diese Gelbwesten-Demonstration, das war ja der Auslöser damals gewesen. Das ist sicherlich auch einer der Gründe, warum die Bundesregierung dann nach wie vor immer sehr scheu auch ist, etwas zu tun. Aber ich glaube, man muss sich das auch langfristig auch überlegen. Also wer trägt denn die Nachteile daraus? Weil ich meine, diejenigen, die Geld haben, können natürlich immer noch woanders hinziehen oder die können sich irgendwie schützen, aber viele andere eben nicht. Und das heißt, langfristig müssen wir schon darauf achten, dass wir ein lebenswirksames Umfeld haben. Und wenn man den Wissenschaftlern glaubt, und das tun wir, und die Wissenschaft ist sich da auch sehr, sehr einig auch, haben wir eigentlich auch nur noch diese 8 Jahre, bis es diese sogenannten Kippmomente gibt. Das heißt, dass es dann noch mehr Dürren gibt, noch mehr heißere Sommer gibt. Wir sehen das ja jetzt schon auch, dass auch viele Flüchtlings- oder Immigrationsursachen auch in der Klimakrise liegen, weil beispielsweise sich Vegetationszonen sich verschieben. In Afrika, in bestimmten Regionen kann da nicht mehr angebaut werden. Und dann flüchten die Menschen natürlich auch in wirtschaftlich prosperierendere Regionen, unter anderem auch nach Europa. Und also insofern zahlen wir am Ende des Tages auch irgendwie alle selber. Aber das hilft natürlich jetzt nicht heute Lieschen Müller auf der Straße. Insofern sagen wir nämlich auch, dass wenn es eine CO2-Bepreisung gibt, dass es dann auch einen sozialen Ausgleich gibt. Also da muss ein Mechanismus gefunden werden, dass diejenigen, die mehr Geld haben, auch mehr zahlen und diejenigen, die es eben nicht sozusagen aufbringen können, da auch weniger zahlen.
Wie läuft das an?
Also da sagen wir auch ganz bewusst, das muss die Politik einfach entscheiden. Da gibt es ganz klare Mechanismen. Also man kann ja Einkommensgrenzen beispielsweise festlegen. Und wir sehen ja auch in den Statistiken, dass der Aufwand proportional zum Gehalt von Niedrigeinkommenshaushalten im Bereich Energie sehr viel höher ist und in höheren Einkommenshaushalten natürlich sehr viel geringer ist, weil da auch Geld für viele andere Sachen ausgegeben werden. Also insofern könnte man da auch bestimmte, Einkommensgrenzen dann zum Beispiel ziehen. Ja. Oder was zum Beispiel in der Schweiz gemacht wird, es gibt ja auch schon Modelle, die passieren, dass man wirklich versucht, auch 1:1 an die Bürger Geld wieder auszuschütten dann auch.
Ist das also überhaupt aussichtsreich, wenn ich mal so hört, so 8 Jahre bleiben noch, wenn wir jetzt in Deutschland hier anfangen, es sind ja vergleichsweise eine relativ kleine Volkswirtschaft, also die ist nicht so klein, aber das Land und die Menschen, die hier leben, sind ja vergleichsweise wenig im Vergleich zu ganz großen Ländern. Hat man da nicht keine Chance, wenn die Chinesen oder die Inder oder Amerikaner nicht mitmachen, dann tun wir das und sind dann irgendwie auch vorbildlich, aber trotzdem bringen tut's wenig?
Also ich glaube, dass Deutschland schon an vielen Ecken auch eine Vorbildfunktion einnehmen kann und auch muss. Ja, also ich glaube, es wäre falsch zu sagen, ja, ich meine, die westliche Welt, wir sind gewachsen, wir haben sehr viel Wohlstand gewonnen über die letzten, über das letzte Jahrhundert, über die letzten anderthalb Jahrhunderte durch die Verbrennung von Fossil Fuels. Ja, und das ist im Grunde genau natürlich auch ein Problem, wenn man das jetzt als reiche Nation den gerade aufstrebenden Ländern verbieten will. Das heißt, der erste Schritt aus meiner Sicht muss definitiv in der westlichen Welt geschehen. Und die westliche Welt, Deutschland eben einbegriffen natürlich, muss als Vorreiter vorangehen, muss auch Wege aufzeigen, wie es geht, durch Technologie das ganze Thema zu optimieren. Aber natürlich brauchen wir ultimativ auch die großen Länder, brauchen wir China, brauchen wir Indien und so weiter. Aber eine Sache, die aus meiner Sicht recht klar ist, ist, dass wenn wir nicht voranschreiten, wird von deren Seite garantiert nichts oder viel weniger kommen.
Jetzt seid ihr beiden zumindest jetzt nicht Tech-Unternehmer im Sinne von Umwelt-Tech oder Cleantech, da bist du ja ein bisschen tiefer drin. Aber guckt euch das ja sicherlich an. Ist denn da irgendeine Hoffnung zu erwarten, dass wenn jetzt die Maßnahmen, die jetzt ihr versucht anzuschieben, wenn die jetzt nicht in der Masse greifen, dass dann okay, dann kommt von woanders vielleicht irgendwann der Druck wird so stark, dass Ingenieure, dass Erfinder am Ende auch anfangen, Lösungen zu bauen. Dann kommt irgendwann der Öko-Elon Musk und sagt, ich will nicht zum Mars, sondern ich will das und dann geht's los?
Das Schöne an so einer CO2-Bepreisung ist ja, wie David gerade sagte, dass es wird nicht wahnsinnig lukrativ sein, CO2-intensive Sachen zu erfinden, weil da kann man kein Geld mehr mit verdienen. Also die Marktmechanismen sagen, strafen das ab und sie fördern, dass andere Sachen plötzlich Sinn machen. Und das heißt, wenn Flüge plötzlich teurer werden, dann werden die Airlines sagen, ach Mensch, wer ist jetzt teurer geworden, weil Kerosin teurer geworden ist, vielleicht lohnt es sich plötzlich. Es gibt schon CO2-freies Kerosin. Also man kann heute CO2-frei technisch fliegen. Es geht. Es ist halt nur, glaube ich, 3-4 Mal so teuer wie normales Kerosin. Das heißt, wenn ich das eine besteuere, es wird teurer, ist das verhältnismäßig angeglichen. Und wenn man dann Incentive hat, da rein zu investieren und das at scale zu produzieren, anderes Kerosin in großen Mengen, würdest du durch Economies of Scale natürlich günstiger. Das heißt, es ist ein Beispiel, wie man sagt, da könnte es relativ leicht ein Schiff geben, ohne eine neue Erfindung. Das ist nur mal von Technologien, die es heute schon gibt. Die Marktmacht kann das dann umdrehen. Ansonsten wird es natürlich super interessant, da Sachen zu erfinden. Da sehen wir auch gerade diese riesige Chance. Wir sagen, wenn wir in Deutschland machen unter 2% der weltweiten CO2-Emissionen aus und die anderen 98%, die müssen auch Technologien nutzen irgendwann, die CO2-sparend sind. Wenn wir die jetzt erfinden können, dann kann der Rest der Welt die kaufen. Also eigentlich auch eine mega, mega Business Opportunity. Und ich lese auch so viel so Venture Capital Newsletter und da passiert unheimlich viel. Aber das Ganze kann super angetriggert werden durch eine CO2-Bepreisung. Das ist halt das, was das ganze System gerade zum Kippen bringt. Es ist noch nicht so richtig der Kipppunkt passiert und deshalb drängen wir da so vehement drauf, dass das auch dann irgendwann global passiert.
es fließt ja auch viel Geld in die Richtung. Also du, ich glaube, einer von euch hat es ja gerade schon angesprochen, dass es inzwischen auch viele Venture Capital Firmen gibt, die sagen, wir gehen ganz bewusst in diesen Sektor hinein, weil die anderen Technologien sind uns viel zu risikoreich. Also es ist noch nicht mal jetzt ein Umweltschutzgedanke, der dahinter steht. Sie sagen einfach nur, da kommt irgendwann mal so etwas wie ein CO2-Preis. Das heißt, wir gehen gar nicht erst in diese Richtung. SoftBank ist ein sehr gutes Beispiel. Die im Vision-Fonds ja inzwischen 100 Milliarden. Ja, und die wollen ja noch mehr raisen in diese Richtung. Wir arbeiten auch mit vielen Investoren und Venture-Capital-Firmen zusammen, die in diesen Sektor hineingehen wollen, diesen Sektor auch verstehen wollen. Viele Startups jetzt da entstehen. Also jetzt gerade heute kam ja die Nachricht rum, dass Solar jetzt, glaube ich, nochmal 10 Millionen geraced hat in dem Bereich. Das sind auch immer so kleinere Beträge jetzt, aber trotzdem auch relativ groß. Sondern die haben jetzt gerade einen großen Exit gemacht an Shell. Wir haben viele Tech-Unternehmen eigentlich, die da inzwischen schon unterwegs sind. Auch interessanterweise in dieser Schnittstelle zwischen, ich sage jetzt mal, Hardware und Cleantech, aber eben auch Digitalisierung. Weil das, was wir sehen, ist, dass eine Welt, die dann idealerweise mit 100% erneuerbaren Energien versorgt ist, auch eine ganz andere Welt ist, die nämlich sehr viel dezentraler ist. Also wir haben gar nicht mehr diese großen Atomkraftwerke oder Kohle- oder Gaskraftwerke, sondern wir haben Millionen von kleinen Solaranlagen, von Windkraftanlagen, von Wärmepumpen und so weiter und so fort. Und da ist natürlich auch eine riesengroße Chance auch drin, da mit der Digitalisierung auch eine Rolle zu spielen. Das heißt, es ist eigentlich auch für die Digitalwirtschaft eine riesengroße Geschäftschance, die da mit hinterstehen kann. Beziehungsweise gibt es auch ganz viele Tools, die damit hineingebracht werden, diesen Cleantech-Sektor, um da auch wirklich eine Skalierung auch hinzubekommen.
Ich habe das Gefühl, Digital-Business und so modernes Business ganz generell wird auch häufig mit sehr viel Reisen und so verbunden. Man fliegt durch die Welt nach USA. Das hast du gerade, du machst eigentlich nur noch einen größeren privaten Flug. Geschäftlich fliegst du aber dennoch ein bisschen weiter oder eingeschränkt?
Also ich bin jetzt dieses Jahr, um es ganz konkret zu machen, einmal nach London, einmal nach Kopenhagen geschäftlich geflogen im Rahmen von Fundraising.
Und glaubst du, dass das, oder ich meine, dein Umfeld ist ja wahrscheinlich ganz anders. Also die Menschen, denen du viel zu tun hast, die fliegen ja wahrscheinlich viel, viel mehr und zum Teil irgendwie mal für ein Wochenende nach irgendwo hin und so. Merkst du, dass das von dir beeinflusst wird, dass das ein Umdenken, ist das schon so ein bisschen Avantgarde oder ist das noch so sehr fremd allen?
Also ich sag mal, dieses Mobilität einschränken oder zu sagen, ich fliege jetzt nicht wohin, ist schon ein harter Eingriff. Da gebe ich schon wirklich Lifestyle echt auf, gerade wenn ich es mir spielerisch leisten kann oder könnte. Ja. Und was ich merke, ist, dass Leute auf jeden Fall anfangen, intensiver darüber nachzudenken und dass sehr viele in meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis jetzt mindestens die Pflicht fühlen, quasi ihre Flüge zu offsetten. Ja, auch wenn sie sie vielleicht noch nicht komplett aufgeben. Und ich glaube, ein gutes Mantra, was man da eben verfolgen kann, ist less for longer. Mhm. Das heißt, man kann noch fliegen. Ja, niemand wird jetzt seinen Urlaub von heute auf morgen aufgeben. Aber eben bitte nicht zum Weekend-Shopping nach New York für Christmas oder so, zwei Tage hin und wieder zurück. Mhm. Ja? Sondern weniger, dann aber länger bleiben, hat man eh einen größeren Genuss. Und in dieser Richtung.
Spürst du, dass das jetzt schon irgendwie so, sagen wir mal, kann das jemals in die Masse kommen? Ich meine, man sieht jetzt ja so die junge Generation Fridays for Future. Also ist das schon so eine Welle, die jetzt da kommt, wo du sozusagen das Gefühl hast, da bin ich an einer frühen.
Also ich glaube, bei einer Generation, also ich bin jetzt 33, die Generation von Fridays for Future, die ist, glaube ich, nochmal 10, 15 Jahre jünger. Und ich glaube, in der Generation ist das schon sehr aktiv, wobei das natürlich auch noch nicht die kaufkräftigste Generation ist, ja. Bei uns, in meinem Kreise, trifft es auf sehr offene Ohren, wie Boris das vorhin auch schon beschrieben hat. Mit jedem, mit dem ich darüber spreche, sagt, boah, ja krass, ja, du hast ja recht. Viele wissen nicht direkt, was sie tun sollen oder tun können. Ja. Und bei einigen ist es dann auch so, okay, sie können quasi der Sache nicht widerstehen und der Lifestyle gewinnt. Mhm. Ja. Und um das schlussendlich einzuschränken, ist eben das Thema CO2-Preis relevant. Wenn ein Flug dann einfach doppelt so teuer ist oder ein Flug nach Mallorca dann nicht mehr 80, sondern vielleicht auch 2, 3, 4, 500 Euro pauschal kostet, wird man das automatisch reduzieren. Und ich glaube, man kann festhalten, dass wir gerade in der westlichen Welt, wir leben faktisch aktuell einfach krass über unseren Verhältnissen. Wir leben über den Verhältnissen, was die Erde hergeben kann an Ressourcen. Es ist begrenzt, ja. Und das soll jetzt nicht heißen, dass wir gerade auf dem Peak der Zivilisation forever sind, aber das bedeutet, dass wir jetzt erstmal einen Schritt zurück machen müssen, bis wir Technologien entwickelt haben, die es uns dann wieder erlauben, einen Lifestyle, der vielleicht noch deutlich besser ist als der, den man quasi heute ermöglichen kann, auch in einer nachhaltigen Art und Weise leben kann. Aber mit der aktuellen Energieträgern, die wir nutzen, ist es nicht nachhaltig und bringt es uns in ein Riesenproblem.
Wir haben auf unserer Homepage leadersforclimateaction.com haben wir auch eine Vision 35 formuliert, weil bei uns war es ganz wichtig, auch aufzuzeigen, dass das Ganze eben auch nicht nur als Bürde dargestellt wird, nach dem Motto, du kannst nicht mehr fliegen, sondern wir haben einfach mal so ein paar Teaser gesetzt, wie das Leben eigentlich auch schöner auch sein kann. Ja, und ich meine, das erleben wir heute ja auch. Also wenn man das Mobilitätsverhalten einfach mal anschaut. Ich meine, es gab ja die Generation wahrscheinlich noch so ein bisschen, vielleicht sind wir noch Teil der Generation, aber auch ein bisschen älter, für den war das ein Auto ein Statussymbol gewesen. Und das ist heute einfach nicht mehr der Fall. Ich meine, Auto ist einfach sau anstrengend. Du musst diesen blöden Parkplatz suchen. Und wie cooler ist es, einfach dir einen Scooter auszuleihen und dann irgendwie mit dem Uber oder mit dem Lift durch die Stadt zu fahren, hier in Hamburg habt ihr ja da auch diese Shared Services, wie der Bergkönig in Berlin und Moja, genau. Und das sind ja echt richtig tolle Sachen, die auch zur Lebensqualität dazu beitragen. Ja? Oder dass man zum Beispiel auch Reisen anders definiert. Ja? Also wenn man von Berlin nach München fliegt, ist man jetzt vermeintlich schneller unterwegs. Aber diesen ganzen Stress, den ich habe, ja, mit Einchecken und Warten und du sitzt so auf diesem kleinen
Sessel und so weiter. Ist das auch ein bisschen ein Thema für eine Elite? Also ich habe das Gefühl, manchmal, wenn ich in einem Flieger bin, jetzt Ryanair nach Mallorca, war ich mal vor kurzem reingeraten, da fliegen dann Leute, die sich da total drauf freuen, einmal im Jahr irgendwie Urlaub und die haben auch wirklich andere Sorgen als jetzt diese ganzen Klimadebatten. Die müssen halt sehen, dass sie ihren Tagesalltag bewerkstelligen, teilweise mit Kindern, mit wenig Gehalt irgendwie klarkommen zum Teil. Erreicht man die so?
Also sehr gute, relevante Frage, aber jetzt schauen wir uns mal die Generation unserer Eltern einfach mal an. Ich meine, die sind nicht alle immer mal schnell nach New York gejettet und haben da Urlaub gemacht, ja, weil es da gab es damals noch nicht die Billigflieger. Mhm. Ja. Und die haben ja auch Urlaub gemacht, die haben ja auch ein cooles Leben gehabt. Also ich glaube, es ist wahrscheinlich auch so eine Frage des Mindsets auch ein Stück weit. Relevante Frage, absolut, aber ich glaube, wir müssen einfach diesen Weg gehen, weil wir haben gar keine andere Chance, weil sonst fackeln wir diesen Planeten einfach ab und haben jetzt vielleicht noch ein bisschen Party ein paar Jahre, aber dann ist es vorbei.
Kurze Unterbrechung und Erinnerung an Adroll. Wer uns häufiger hört, weiß natürlich, Adroll, eine der größten Digital-Marketing-Firmen der Welt. Und die Kollegen stellen aus auf der Demexco demnächst in Köln und zwar dort in Halle 7 an Stand C41. Also wer sich für digitales Marketing im Kern interessiert, Banner-Marketing, Retargeting, Zielgruppen erreichen, jegliche Art. Der ist bei Adroll richtig. Ich habe es ja schon in den letzten Jahren häufiger erzählt. Denkt bitte an Adroll. Geht bei den Kollegen am Stand vorbei auf der Demexco in Halle 7 bei Stand C41. Es könnte sich lohnen. Mehr Qualitätstraffic, mehr Sales, mehr Meaningful Connections, heißt es hier, mit Kunden. Kann ja nicht schaden, oder?
Aber aus Marketing-Sicht, ich meine, ist ja Marketing-Podcast ein bisschen auch zwei Fragen. Also die erste ist natürlich so ein bisschen der Vorwurf, den ich ja schon ein bisschen versucht habe durchscheinen zu lassen, den man auch leicht jetzt Hollywood-Prominenten und Stars machen kann, die sagen, hier, ich mache hier Charity oder ich will irgendwie saubere Meere oder sonst was und fliegen da mit dem Jet zur Yacht und so. Dann denkt man sich, okay, das ist doch irgendwie alles so ein bisschen hypocritical. Seid ihr sozusagen safe? Ich habe ja gerade schon euer eigenes Verhalten ein bisschen beschrieben, also das klingt jetzt ja so, als wenn ihr da safe seid, aber trotzdem ist das, wenn jetzt da so eine Gruppe von Leuten sich engagiert, kann man, also wie kriegt man diesen Vorwurf aus der Welt, dass das jetzt die reichen Digitalleute sind, die jetzt auf einmal dann eine neue Welle starten wollen und sich ein bisschen vielleicht sogar reinwaschen wollen?
Ich glaube, wir sind auch nicht perfekt, ne? Und wir versuchen da besser zu werden und wir versuchen auch Leute mitzunehmen, die dann auch andere Leute wieder mitnehmen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor. Und die Frage ist aber auch, muss sich jeder alles leisten können, um glücklich zu sein? Muss ich zum Junggesellenabschied ohne Hotelübernachtung nach Mallorca am Samstagmorgen hin und am Sonntagabend zurück und dann saufen? Oder kann ich das nicht auch in Deutschland machen, wenn ich weiß, was für einen Schaden das produziert? Mhm. Also ist ein bisschen eine philosophische Frage vielleicht, aber brauche ich das alles, um glücklich zu sein? Ne? Mhm. Und war das früher auch so, als ich Kind war, sind manche Leute sind dann halt nach New York geflogen. Ja, das konnte ich halt nicht. Mhm. Aber waren die dann so viel glücklicher? Also ich weiß nicht, ob das... Ich war nie neidisch auf die Leute, die mehr hatten, sondern ich glaube, und das als eine, das andere ist, das ist ja so ein bisschen der Schaden, also wenn wir das nicht machen, wir verschmutzen ja die Welt, so wie den Müll. Jeder darf den Müll vor die Tür stellen und keiner zahlt dafür. Da sagen wir auch nicht, oh, das ist so, bin ich aber doof, so, oder nur die Reichen irgendwie so, sagen, das, jeder sollte doch für seine Kosten aufkommen. Für den Schaden, den ich produziere, muss ich doch irgendwie zahlen. Das ist doch irgendwie so ein bisschen so ein Agreement, was wir haben in der Gesellschaft. Ich kann ja auch nicht einfach meinen Müll hinschmeißen. Dann sagt einer auch, das ist nicht in Ordnung, dass du das machst. Und wenn ich viel Müll produziere, sollte ich dafür auch viel zahlen. Wenn ich wenig Müll produziere, zahle ich für weniger. Mhm. Und wenn ich ganz arm bin, sollten das die Reicheren sollten das mitbezahlen. Deshalb auch, David, dass du eben meinst, diese Geld-Zurück-Garantie so als Marketing-Claim ist ein Teil dieser CO2-Steuer, weil man sonst wird man das auch nicht dem normalen Bürger verkaufen können. Die sagen, alles wird teurer, finde ich scheiße. So bin ich dagegen.
Und es muss auch nicht alles teurer werden. Also wir haben jetzt in Deutschland, wenn man sich die Zahlen einfach mal anschaut, wenn man theoretisch ein neues Kohlekraftwerk hier bauen würde oder ein neues Gaskraftwerk bauen würde, ist es teurer, da heraus Strom zu produzieren, als aus einem Solar- oder Windkraftwerk in Deutschland. Was wir aktuell noch vergleichen, sind die längst schon abgeschriebenen Kraftwerke, die seit 20, 30 Jahren da stehen. Die machen es natürlich aktuell noch ein bisschen billig, deswegen braucht man für die auch diese CO2-Bepreisung. Das heißt, es muss auch nicht alles teurer werden, sondern im Gegenteil, es wird über die Zeit auch günstiger. Und vielleicht noch eine kurze Antwort zu der Frage, ist es eine Elitendiskussion? Ich glaube auch nicht. Du hast ja selber Fridays for Future angesprochen. Also wie viele Menschen dort inzwischen auf die Straße gehen. Es haben sich Parents for Future gegründet. Es haben sich Pädagogen for Future gegründet. Also im Prinzip aus allen möglichen Berufsgruppen heraus, jetzt nicht nur jetzt die Digitalunternehmer, sondern aus allen möglichen Berufsgruppen heraus Akteure, die sagen, wir wollen was ändern. Also ich glaube, da ist auch wirklich ein Bewusstseinswandel noch da, wo Leute es auch dann nicht mehr als Verzicht empfinden, nicht mehr wegzufahren, sondern sagen, hey, cool, ich fahre mal nach Brandenburg, ja, oder nach Niedersachsen und mach da mal einen Urlaub.
Wählt ihr alle drei grün?
Ich glaube, wählen ist ein Wahlgeheimnis nach wie vor noch.
Ich aber
wir wählen die Partei, die am nächsten sagt, wir werden jetzt hier die Klimakrise anpacken. Also das kann ich für mich jetzt zumindest sagen. Also für die anderen weiß ich jetzt nicht, damit ich.
Dann, okay, also, dann eine andere Frage. Ihr habt jetzt eine Pressekonferenz zugemacht oder ist. Also Leaders for Climate Change, da sind dann aufgetreten neben euch auch einige prominente Figuren aus der deutschen Digitalszene, Niklas Östberg von also Chef von Delivery Hero, Daniel Kraus, Gründer von Flixbus, verschiedene andere, das gerade schon Alex Samba, viele Leute, die dabei sind. Aber fehlt dem Ganzen nicht vielleicht generell, nicht nur bei euch, sondern auch noch eine Figur auf globaler Ebene, die sowas noch mehr pushen kann? Also ich bin immer überrascht, dass jetzt irgendwie so Greta so die Person zu sein scheint, ein recht junges Mädchen, die dem Ganzen ein Gesicht gibt, die auch offensichtlich da viele Jugendliche mit auf die Straße bringt und so. Fehlt da nicht der Elon Musk, der im Marketing ja die großen Hebel bedienen könnte?
Also ich meine, wir sind schlussendlich diese Initiative, wir haben alle quasi noch eine Hauptbeschäftigung und haben im Grunde, haben das jetzt über die letzten Monate auf die Beine gestellt, haben, glaube ich, für das, was wir machen konnten, schon wirklich viel erreicht und viele Leute wirklich da vereinen können. Und aktuell, aus meiner Perspektive, ist das wirklich erst der Anfang. Also im Grunde die Pressekonferenz, die wir jetzt gemacht haben, wo wir jetzt in die Öffentlichkeit gegangen sind, das ist jetzt eigentlich der Starting Point für eine Bewegung, die sich vielleicht am Anfang auf die Digitalwirtschaft fokussiert, aber sich dann vielleicht auch öffnet für andere Kreise und am Anfang vielleicht auf Deutschland sich fokussiert, aber eben auch dann natürlich international geht und diverse der Unternehmen, die das unterstützen, sind natürlich auch sehr international aufgestellt.
Ja. Aber man sieht generell, es gibt diese eine Person. Es gibt ja Al Gore, ist ja schon sozusagen für dich so jemand gewesen, und der das, diese Botschaft hatte, aber der ist jetzt ja auch, sagen wir mal, schon in einem Alter, wo der nicht mehr jeden Tag auf der Bühne stehen kann oder bei Instagram auf die Trommel haut. Wen gibt's denn da?
Also ich weiß gar nicht, ob wir das brauchen. Sagen wir so, es geht ja um Impact. Und das ist eigentlich das Coole, auch jetzt bei der Zusammenarbeit, wir arbeiten wie ein Startup. Wir haben sehr lean, agile Prozesse und wir sind alle sehr mit sehr viel Energie dabei, auch wenn wir noch Hauptjobs haben, aber das geht alles über WhatsApp-Gruppen und wir iterieren gerade. Wir merken, so eine Person würde uns Impact geben, ja, dann lass mal mit den Leuten sprechen. Es gibt ja genug Leute. Aber ich glaube, für die Phase jetzt und die nächste Phase würde mich das wundern. Wenn wir rausfinden, das ist so, würden wir uns auch dafür einsetzen, dass da jemand daherkommt.
Wie viel Prozent eurer Arbeitszeit geht da jetzt aktuell rein? So Größenordnung?
Also wahrscheinlich jetzt in den letzten paar Tagen mehr als 50% wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Oder 30%. Aber
du kannst am leichtesten sagen, so. Du hast keine. Du hast auch noch Investoren.
Ja, Investoren. Ich sag mal nichts dazu.
Nein, das ist so.
Es ist ja, sag mal, Gamble war von Anfang an mit der Intention zu sagen, das finde ich ist auch wichtig, dass jede Company ist, wir sind auch Teil der Gesellschaft. Ein guter Bürger zu sein, auch eine Firma muss ein guter Bürger sein. Und wir stehen als Firma dahinter. Und wir haben schon so ein Green Team seit wahrscheinlich knapp 15 Jahren. Deshalb wird das auch voll mitgetragen. Und vieles passiert natürlich auch nach der Arbeitszeit. Ne? Also ich glaube, mehr meine Familie leidet da gerade runter als mein Job. Aber wir müssen jetzt gucken in der nächsten Phase, wie wir uns anders organisieren, dass wir noch mehr Hebel reinkriegen, weil wir haben viel Erfahrung alle zusammen, aber wir haben natürlich auch sehr viele operative Aufgaben, dass wir da ein System finden, wie wir mit weniger Aufwand mehr rauskriegen.
Ich frage jetzt noch einmal bei dir hart nach, weil ich jetzt journalistisch sozusagen sauber sein will. GameDuel ist ja auch eine Firma, da könnte man leicht vorwerfen, na, jetzt kommt da jemand, der nimmt das Geld von wie das immer so ist, im Glücksspiel vielleicht, von Leuten, die es nicht besser wissen und schröpft da die Armen. Das ist aber nicht das Modell. Also das sind schon bei dir, es ist schon ein Modell, wo man sagt, okay, denn das wäre ja auch ein bisschen komisch, wenn jetzt jemand sich um das Klima einsetzt, der auf der anderen Seite dann irgendwie so eine Art eine Spielautomatenfirma betreibt.
Dann kommt das Geld wenigstens in gute Kanäle rein. Nein, wir haben das von vornherein, wir machen überhaupt keine Glücksspiele. Also ich halte da nicht viel von Glücksspielen, sondern das sind alles Geschicklichkeitsspiele. Und es geht immer um kleine Einsätze. Das heißt, man kann 50 Cent Skat spielen.
Also keine Spielsüchtigen, die dann da irgendwie...
Nee, das ist nicht unser Thema, zum Glück. Also da haben wir uns natürlich rechtlich abgesichert und es ist auch nicht unsere Intention. Wir haben immer gesagt, wir wollen was anderes machen. Es geht da wirklich um eine Community, wo Leute zusammenspielen. Und es geht um kleine Beträge, wo wir ein bisschen von abkriegen. Es sind aber wie kleine Turniere. Und das ist sozusagen, was wir machen. Und der Spirit der Firma war immer, dass wir da was Gutes tun wollen. Also insgesamt als Firma, wir engagieren uns, wir spenden regelmäßig. Das war von vornherein, wurde das von keinem in Zweifel gezogen. Okay. Und auch das Thema Mitarbeiterkultur, das kann ja nicht, ich finde, eine Firma muss auch konsistent sein. Das heißt, das ist nicht nur, wir machen Green, sondern wir versuchen auch innerhalb der Firma gute Büros zu haben und. Also da sehr viel zu tun.
Okay, zum Abschluss, wenn jetzt jemand hier zuhört, und ich hoffe, der eine oder andere hört zu, oder geht davon aus, was kann man tun, wenn man sagt, okay, das hat mich irgendwie hier inspiriert, was die drei hier erzählt haben, wie kann man da mitmachen oder abseits, natürlich kann man eigene Maßnahmen schon einleiten, wie du es ja gerade auch ein bisschen bei dir beschrieben hast, sich selbst sein Verhalten umstellen, aber gibt es auch was Konkretes, was ihr euch wünschen würde?
Ja, also generell rufen wir alle Unternehmer aus Deutschland auf, uns auch zu folgen oder mitzumachen, selbst Teil der Initiative
zu werden. Also ein Pledge zu werden, das heißt, man kann euch eine Mail schreiben, man sich auf der Webseite registrieren und dann ist man auch, ist das eine Art Siegel oder ist man einfach dabei und dann ist der Impact stärker auf die Politik oder wie ist das?
Korrekt, also je mehr Gesichter, Namen und auch am Ende irgendwo Mitarbeiteranzahl hinter den Unternehmern wir vereinen können, desto größeren Druck können wir natürlich auch auf die Politik aufbauen. Und so unten aber natürlich eben gleichzeitig vereint mit dem eigenen Impact, den wir generieren wollen.
Das heißt am besten, also Boss?
Also ich finde, das ist super, wenn man vorangeht und auch, wie Ferio gerade sagte, auch ein Role Model ist, finde ich super wichtig. Aber ich glaube, der größte Hebel ist, dass wir verstehen, dass eine CO2-Bepreisung gut für uns alle ist. Und dass man das versteht, sich damit mal auseinandersetzt, sich informiert und das an Leute weiterträgt, die sagen, oh, ich find's blöd, da wird vielleicht was teurer oder so. Ja, vielleicht wird's aber gar nicht teurer. Wir müssen hier den Planeten retten. Und dass man versteht, warum das wichtig ist, dass wir die Marktmechanismen für was Gutes nutzen können. Und das ist der größte Hebel, den wir haben, ist eine effektive, lenkungswirksame CO2-Bepreisung zu fordern und dann zu kriegen sehr bald.
Alles klar. David, das noch?
Ja, ich möchte gerne den Green Pledge nochmal hervorheben. Also man kann wirklich auf unsere Homepage nochmal gehen. Da sind ganz konkrete Maßnahmen drin, die jeder Unternehmer relativ einfach umsetzen kann. Also einen Klimaschutzbeauftragten zu benennen, einfach mal zu tracken, wie viel CO2 emittiere ich eigentlich. Da haben wir Maßnahmen aufgeschrieben. Man kann uns jederzeit auch kontaktieren, auch mit neuen Ideen. Also insofern kann man auch sehr konkret selber was machen.
Also das ist leadersforclimateaction.com. Wir werden es auch in den Shownotes verlinken, zum Artikel irgendwie drunter verlinken. Alles klar, Männer, ich sag mal stellvertretend hoffentlich für viele Hörer, vielen Dank für das Engagement und hier für die Zeit. Wir werden das weiter verfolgen und auch für uns sicherlich schauen, dass wir das bei uns integrieren. Ein Thema, das mich auch persönlich schon eine Weile umtreibt.
Du bist ja auch dabei, ne?
Ich bin auch dabei.
Ich wollte gerade sagen, marketingtechnisch kannst du jetzt auch ein bisschen.
Jetzt bist du ja auch liefern.
Ja, das ist korrekt. Also ich bin da, also schon seit bevor jetzt im Podcast gemacht haben, zahlen wir auch unsere, was offsetten wir bei OMR auch unsere sozusagen Klimaschulden, wenn man das so möchte, das ist schon eine Weile so. Aber wir haben eigentlich bislang die Strategie gehabt, das gar nicht so sehr nach vorne zu stellen. Jetzt ist vielleicht doch der Moment, auch sowas zu sagen. Also ich bin da jetzt ein bisschen zurückhaltend, aber das machen wir und ich bin auch persönlich mit der Firma Teil des Pledges, vollkommen richtig. Insofern sind wir da im Boot und hoffen, dass da jetzt sich noch einige anschließen.
Cool.
Danke, Männer.
Vielen Dank.
Ciao. Was soll ich groß sagen? Ich habe ja schon so oft von der OMR Aftershow am 11. September in Köln gesprochen.
Hyper, hyper, Flugzeuge im Bauch. Am 11. September sehen wir uns in Köln auf der OMR Aftershow. Tickets gibt es auf unserer Website oder bei verschiedensten Sponsoren von uns, die Tickets verteilen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns da sehen. Und diese beiden Songs, die ich gerade kurz intoniert habe, gibt es da wahrscheinlich auch zu hören.